CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CF Podcast Genau mein Fall. Wir melden uns zurück aus der Welt des geistigen Eigentums und gewerblichen Rechtsschutzes. In gewohnter Besetzung ist mit mir wieder mein Kollege Reinhard Fischer.
Hallo, hallo. Reinhard.
Hallo. Ohne den heute nicht viel passieren könnte, denn du hast eine interessante Entscheidung gefunden, gelesen, aufbereitet, mitgebracht, nehme ich an. Und weder ich noch unsere Hörer und Hörerinnen wissen, um was es geht. Von daher verbleibt mir mangels genaueren Wissens im Rahmen meiner Einleitung hier auch nicht viel mehr zu sagen, als ich gebe rüber zu dir.
Ja, danke für die Einleitung. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, den ich tatsächlich auch sehr interessant finde und trotzdem schon präsentiere, obwohl er noch nicht rechtskräftig ist. Also ich kann das habe ich dir schon vorher mal gesagt, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja noch nicht. Aber deshalb will ich schon mal vorab sagen, der Fall liegt aktuell beim BGH, weil gegen die Entscheidung, die ich jetzt darstelle, Revision eingelegt wurde. Aber das macht es ja umso spannender, dass man dann überlegen kann, ist das denn jetzt alles so richtig, was bisher entschieden wurde? Und vielleicht überzeugen ja auch den einen oder anderen Zuhörer die Argumente
der unterlegenen Partei
mehr, und vielleicht entscheidet der BGH ja auch noch so.
Das heißt, wir wissen schon, wir enden mit einem Cliffhanger.
Genau, ja, genau. Okay. Und wir knüpfen so ein bisschen an einen Fall, den wir schon mal hatten, und zwar war das die Folge 20.
Da weiß ich natürlich auswendig, was das ist.
Genau, nämlich der Gegner ist der gleiche wie in Folge 20, nämlich eine Gesellschaft aus der Amazon-Gruppe.
Ja, ich erinnere mich.
Und auch hier geht es wieder um die Frage der Verantwortlichkeit von Amazon für andere Parteien, andere Personen. Aber eine etwas andere Fallskonstellation als die, die wir hatten. Mhm. Wir hatten ja dieses Thema mit dem Affiliate-Partner-Programm. Der Affiliate-Link, wo dann auf Seiten der Affiliates rechtswidrige Inhalte waren, und die Frage, inwiefern muss Amazon da auch für einstehen, weil das Verhalten zugerechnet wird. Jetzt geht's aber tatsächlich um den Amazon Marketplace, wo Dritthändler die Möglichkeit haben, ihre Produkte da zu verkaufen über diese Internetplattform von Amazon. Was aber dann so läuft, dass die Dritten ihre Inhalte da einspielen, die dann quasi automatisiert eingespielt werden und von Amazon aber vorher nicht geprüft werden. Also das vielleicht als Vorrede. Gleichzeitig geht es um die, finde ich, auch ganz interessante Frage, was denn im rechtlichen Sinne eigentlich Milch ist und als Milch bezeichnet
wird. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Ja.
Ja. Also dieser Marketplace, das ist dann so in die Amazon-Webseite eingebunden, dass es praktisch einheitlich ist, ne?
Genau, also das wurde jetzt in der Entscheidung so nicht dargestellt, aber das ist auch meine Wahrnehmung, ne, dass Produkte von Amazon gleichermaßen verkauft werden über die Plattform wie von Dritthändlern. Und wenn ich Begriffe suche oder Waren suche, dass mir dann sowohl die Angebote von die Amazon selbst verkauft, als auch die von Dritthändlern angeboten werden.
Man sieht ja unten immer, glaube ich, wenn man dann draufklickt, wer ist Verkäufer und wer versendet ist, ne?
Ja.
Kann durchaus auseinanderfallen, ne?
Genau,
Verkauf und Versand durch Amazon.
Genau. Da war es ja tatsächlich so, dass in dem anderen Fall das auch eine Rolle spielte, weil ja dann irgendwie drei beklagte Gesellschaften waren und die Frage war, ob die alle gleichermaßen da in die Verantwortung gezogen werden können. Aber hier geht es tatsächlich jetzt um die Betreibergesellschaft dieses Marketplace.
Okay.
So. Und Ausgangspunkt, ich sage ja, es geht auch um Milch, war, und da kannst du gleich mal überlegen, was denn da überhaupt das Problem sein könnte. Und zwar hat ein 1912 gegründeter Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der auch in die Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände eingetragen ist, also was bedeutet, dass der Verband selber Wettbewerbsverstöße geltend machen kann, also zumindest im Umfang seines Vereinszwecks oder Verbandszwecks, der hat festgestellt, dass verschiedene Händler im Amazon Marketplace Produkte unter der Bezeichnung zum Beispiel Sojamilch, Hafermilch, Reismilch vertreiben. Wobei, dass es sich da um rein pflanzliche Lebensmittel handelt, die unter der Bezeichnung vertrieben werden. Und kannst du dir vorstellen, was die daran stört?
Genau, also ich hatte jetzt auch, als du eben fragtest, was denn Milch definiert, war auch mein erster Gedanke, wahrscheinlich geht es um die neumodische, in Anführungszeichen, Milch, die wir auch zu Hause im Kühlschrank haben, die Oatly und sonst was, ne? Hafermilch. Und die Frage, die wir ja so umgangssprachlich alle als dann Milch bezeichnen, ja, die aber ja keine Kuhmilch in dem Sinne ist, also nichts Tierisches, sondern wie du sagst, was Pflanzliches. Und ob man das denn so bezeichnen kann, ne? Wenn es ja an sich nicht keine Milch im klassischen Sinne ist, sondern nur ein Saftextrakt aus einer pflanzlichen
Herkunft. Also eigentlich nur ein Milchersatzprodukt.
Ja, also gerade keine Milch, wenn man so will. Ne?
Genau, genau. Und hast du dazu eine Meinung sonst?
Ich meine, man hat sich mittlerweile so dran gewöhnt, ne? Dass die Kuhmilch halt die Kuhmilch ist dann sozusagen, ne? Und die anderen und die Milch etwas generischer geworden ist und dann der Begriff davor halt angibt, dass es halt irgendwas Milchersatzmäßiges aus dieser Pflanze ist, also ich nenne es auch Hafermilch oder was auch immer. Dann die Frage natürlich, ob das so okay ist. Also ich würde mich als Verbraucher jetzt nicht dran stören.
Ja. Lass mal so. Ja. Das sind tatsächlich auch Punkte, die dann eine Rolle gespielt haben bei den Argumentationen, halt, die diese beiden Parteien hatten. Aber ich gehe jetzt hier mal weiter vor. Du bist
noch ein bisschen feiner aufgegliedert.
Genau, also ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge ich jetzt die einzelnen Punkte bringe. Also auf jeden Fall war es so, die Klägerin hier in dem Verfahren, also dieser Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der hat sich an diesen Bezeichnungen gestört und war auch der Meinung, dass es einen absoluten Bezeichnungsschutz für Milchprodukte gibt. Also dass quasi im Grunde nur tierische Milchprodukte darunter gefasst werden können und für pflanzliche Produkte diese Bezeichnung unzulässig wäre. Da gehe ich aber dann gleich noch genauer drauf ein, woher diese Idee stammt. Auf jeden Fall hat dieser Verein dann Amazon angeschrieben und dazu aufgefordert, diese Produktangebote zu sperren, also wo eben diese Begriffe Sojamilch, Hafermilch, Reismilch verwendet worden sind. Und auch darüber hinaus dafür zu sorgen, dass halt eben dieses entsprechende Angebot nicht bei anderen Händlern auch erscheine und dass der Händler eben auch, also die entsprechenden Händler, die beanstandet wurden, auch diese unzulässige Angabe nicht für andere Produkte derselben Kategorie verwenden und auch dritte Händler im Grunde diese Produktbezeichnung nicht verwenden. Also nicht nur, also haben sie Amazon aufgefordert, die konkreten Angebote, die sie festgestellt haben, zu entfernen, sondern sich allgemein darum zu kümmern, dass entsprechende Bezeichnungen nicht verwendet werden für Produkte auf dem Amazon Marketplace. Die beklagte Amazon-Gesellschaft hat daraufhin diese konkret beanstandeten Produkte auch tatsächlich entfernt oder die konkret beanstandeten Angebote auch entfernt und auch über wohl so Upload-Filter sichergestellt, dass die nicht erneut da hochgeladen werden könnten, war aber der Meinung, dass sie darüber hinaus nichts zu unternehmen haben.
Also insbesondere nicht allgemein.
Nicht allgemein, also ihren ganzen Marketplace durchforsten müssen und gucken müssen, wer bietet denn das auch noch an. Genau. Dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Der Verein hat dann weitere beanstandungswürdige Angebote festgestellt auf der Seite. Wobei dann bei manchen, die er dann festgestellt hat, wohl zwischen den Parteien streitig war, ob die denn sogar schon bestanden haben, als das erste Schreiben rausging oder erst dann später neu. Also ob es jetzt quasi einfach nur bei der Prävention schief gelaufen ist oder ob die auch damals schon hätten festgestellt werden können. Ja. Spielt aber auch eher untergeordnet hier eine Rolle. Auf jeden Fall hat sich dieser Wettbewerbsverein auf den Standpunkt gestellt, also zumindest dadurch, dass sie Amazon mit dem ersten Schreiben, also das erste Schreiben war übrigens am 17. Juni 2021, auf diese rechtswidrigen Verwendungen oder nach ihrer Auffassung rechtswidrigen Verwendungen hingewiesen hätten, wäre halt für Amazon eine Prüfpflicht entstanden und sei dann Amazon auch seinerseits dann verpflichtet, Vorkehrungen zu schaffen, um zukünftig solche Verstöße zu vermeiden und zwar eben auch nur, also gleichartige Verstöße, also dass da eine relativ umfassende Prüfpflicht entstanden sei. Also auch da gehe ich nachher nochmal drauf ein, woraus die denn eigentlich resultieren könnte. Ja. Daneben wurde beanstandet, also ich meine einerseits jetzt diese Angebote, ne, Sojamilch, Hafermilch, Reismilch, keine Ahnung was Milch, ne, von irgendwelchen Dritthändlern, haben sie aber auch festgestellt, dass wenn man den Begriff Reismilch als Suchbegriff eingibt, dass man dann auf eine Seite kommt, wo da steht dann Amazon's Choice für Reismilch, also Reismilch dann in Anführungsstrichen geschrieben, und dann werden halt verschiedenste Produktangebote vorgeschlagen von Amazon, also unter dem Begriff Reismilch. Genau, Amazon's Choice ist wohl, wenn man dann über das Textfeld geht, dann kommt da ein Hinweis, dass da hochbewertete Produkte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis angezeigt werden, die sofort versendet werden können. Ja, also das ist wohl das, was dem Verbraucher auch präsentiert wird, was hinter Amazon's Choice steht. Und der, also Wettbewerbsverein war dann der Meinung, hier würde es sich ja dann um eine konkrete Kaufempfehlung auch schon von Amazon handeln. Deshalb sei das eigentlich als eigenes Angebot von denen anzusehen und würden sie halt eben auch da direkt die Verantwortung für übernehmen. Also dafür, dass, also für die Verwendung des Begriffs Reismilch dann im Zusammenhang mit ihrer Kaufempfehlung.
Also nicht nur Amazon empfiehlt was von jemand anders, sondern es ist eine Art eigene
Kaufempfehlung und in dem Zusammenhang benutzen sie die, also geht es gar nicht nur darum, dass die Bezeichnung jetzt irgendein Händler von denen benutzt, wo es die Frage, sondern sie würden es selber benutzen in dem Zusammenhang. Hast du dazu schon zu dem Punkt eine Meinung, ob das Amazon vorgeworfen werden kann dann oder eben auch noch also in einem strengeren Maße vorgeworfen werden kann?
Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass dann da oben links in der Ecke Amazon's Choice oder irgendwas so ein kleiner Etikett sozusagen dran gepappt wird für die hochbewerteten oder viel verkauften, ne? Das wird ja wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, automatisch generiert oder.
Genau, also das wurde auch, also war glaube ich auch mehr oder weniger unstreitig, dass das tatsächlich technisch voll automatisiert läuft aufgrund eines Algorithmus und da werden dann wohl Produkte vorgeschlagen, die sich durch sehr gute Kundenrezensionen, attraktive Preise und sofortige Verfügbarkeit auszeichnen.
Ja. Dann wäre jetzt so meine erste Vermutung, also ich meine, da ist ja niemand bei Amazon, der das sozusagen aktiv eingibt oder ähnliches, sondern das ist ja, das heißt halt so, wie es heißt, wie es der Dritte halt genannt hat.
Eingegeben hat.
Deshalb würde ich ja dazu tendieren, dass das sozusagen den Maßstab nicht verstrengert, aber das wäre so mein Bauchgefühl.
Ja. Gut, nehme ich zur Kenntnis.
Okay, das Argument ist angekommen.
Ja. Okay. Jetzt stelle ich als nächstes mal dar, wie Amazon sich verteidigt hat jetzt gegen diesen Vorwurf. Also vorweggenommen, also sie waren jetzt nicht der Meinung, dass der Vorwurf berechtigt war.
Soweit keine Überraschung, ja.
Genau. Also und zwar hat Amazon erstmal gesagt, also dass überhaupt diese vorherigen Angebote auf das erste Schreiben entfernt hätten, das sei schon überobligatorisch gewesen. Also sie waren der Meinung, in dieser Verwendung der Begriffe läge schon kein spürbarer Wettbewerbsverstoß, also was ja quasi der Vorwurf war. Haben genauso gesagt eigentlich wie du eingangs, die Verbraucher würden ja die Begriffe Sojamilch, Hafermilch, Reismilch ganz alltäglich verwenden, also es sei eigentlich eine gängige und übliche Bezeichnung für entsprechende Getränke. Und es würde auch nicht das geringste Irreführungspotenzial dadurch erzeugt werden, wie du ja eigentlich auch schon gesagt hast. Das also eigentlich, selbst wenn man diese Begriffe verwendet, dann weiß eigentlich jeder, dass es sich nicht um ein tierisches Milchprodukt
handelt. Dass es nicht eine Kuhmilch ist, wo die Kuh Hafer gegessen hat oder ähnliches, ne?
Genau. Überlegen. Und deshalb hätte auch die Verwendung dieser Begriffe hätte überhaupt gar keinen Einfluss auf eine Kaufentscheidung eines Verbrauchers. Also ich gehe nachher nochmal genauer drauf ein, also was ist eigentlich jetzt die Rechtsgrundlage des Ganzen, aber bei der Rechtsgrundlage spielt tatsächlich nachher auch eine Bedeutung, ist das halt handelt es sich um eine spürbare Auswirkung auf den Wettbewerb, wenn man halt solche Begriffe verwendet. Und da war Amazon der Meinung, dass das nicht der Fall wäre, eben aufgrund dieser Argumente, es gibt kein Irreführungspotenzial, es gibt keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Und deshalb sei das, also würde das den Wettbewerb gar nicht nachhaltig beeinträchtigen, wenn man das halt hier so weiterverwenden würde. Also Amazon war aber der Meinung, also selbst wenn man daran jetzt einen Wettbewerbsverstoß sehen würde, wäre Amazon seinerseits zumindest nicht zu mehr verpflichtet, als die konkret beanstandeten Angebote zu löschen. Darüber hinaus gäbe es vielleicht eine Pflicht bei besonders schutzwürdigen Interessen, also wenn es zum Beispiel um Jugendschutz geht oder Produktsicherheit, da würde eben also wären vielleicht etwas höhere Pflichten für Amazon begründet, aber das wäre jetzt hier nicht ersichtlich, Und man müsste aber mit berücksichtigen, dass für Amazon relativ schwierig wäre, halt eben das sehr sauber, also weitergehend zu betreiben. Also dass man halt wirklich da alle Angebote entfernt, weil also das sei ein hoher Aufwand. Oder wenn man es automatisiert macht, bestünde halt eben die Gefahr des sogenannten Overblockings von rechtmäßigen Angaben. Auch noch mit dem Nachteil, dass, und da komme ich auch gleich etwas, also gehe ich gleich noch etwas näher drauf ein, dass es eine neue Gesetzgebung gibt, den sogenannten Digital Services Act. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, wo.
Ja, habe ich schon gehört.
Ja, also wo.
Könnt ihr dir jetzt aber wahrscheinlich nicht sehr prägnant zusammenfassen.
Ja, also die etwas schärfere Anforderungen für Betreiber von solchen Plattformen eröffnet, und unter anderem, also da hatte Amazon die Sorge und hat das halt eben auch betont, dass beim Overblocking dann auch die Gefahr bestünde, dass man dann den Drittanbietern irgendwie haftet oder auch Bußgelder einem auferlegt werden, wenn man das nicht sauber macht. Also vor allen Dingen, weil damit auch verbunden wäre, dass man auch bestimmte, also wenn man Inhalte entfernt, dass man dann auch eine Begründungspflicht hat. Es gibt dann so ein Beschwerdemanagementsystem, was dann dahinter steht, aber dass man halt gesagt hat, also man darf jetzt nicht unterschätzen, dass die Gefahr, dass wir halt eben hier auch was blocken, was nicht geblockt werden darf, dass das für uns halt eben auch eine gewisse Haftung bedeutet. Ja. Deshalb sei es halt zwar auf den Hinweis gut möglich, die konkreten Angebote zu sperren. Also bei Amazon verwendet auch so Produktidentifikationsnummern, also sogenannte ASINs, wo dann quasi, also da wird dann eine Produktidentifikationsnummer tatsächlich für verschiedene Angebote verwendet. Da habe ich auch noch verstanden, also dass sie das auch sperren konnten und wohl durchaus auch gemacht haben. Also dass bei demselben Produkt beim anderen Händler das durchaus geblockt werden kann. Aber alles, was darüber hinausgehe, sei dann doch zu aufwendig und zu kritisch. Mhm. Ja. Mhm. Genau, hinsichtlich des Angebots, was also wo Amazon's Choice für Reismilch. Ne,
die Frage, ob die da mehr verantwortlich sind.
Da haben sie einmal gesagt, also erstens, also für den Algorithmus sind nicht wir zuständig, sondern eine Schwestergesellschaft und war dann der Meinung, da sind sie schon gar nicht der richtige Ansprechpartner für. Also nicht passiv legitimiert, wie man dann sagt. Und hatten sich aber auch, also wie du es auch dargestellt hast, gesagt, also für den Begriff, den der Verbraucher da eingibt, da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja, also ne, wir haben halt eigentlich nur den Begriff verwendet, den der letztlich eingegeben hat, und dann wird halt völlig automatisiert, werden dann diese Produkte ausgeworfen, und da folgt dann keine inhaltliche und redaktionelle Prüfung mehr, und deshalb könnten sie darauf gar keinen Einfluss nehmen. Ne? Auf die Abmahnung hat aber Amazon gleichwohl weiterhin, also sowohl vorgerichtlich als auch wohl im Laufe des Rechtsstreits, wenn es weitere Hinweise auf rechtswidrige Angebote gab, jeweils unverzüglich diesen Wortbestandteil Milch bei rein pflanzlichen Milchersatzprodukten entfernt und auch dafür gesorgt, dass es nicht weiter hochgeladen werden kann, aber weiterhin halt eben keine weitere Prüfung und Entfernung vorgenommen.
Okay.
So, deshalb musste jetzt dass erst das Landgericht Frankfurt und anschließend auch das Oberlandesgericht Frankfurt darüber entscheiden. Mhm. Also ja, wie sieht man den Fall? Also einerseits, wie sieht man das Thema Vorwerfbarkeit oder überhaupt also Rechtswidrigkeit der Verwendung von Milch für Milchersatzprodukte, als auch die Frage der Verantwortung von Amazon dafür und des Umfangs der Prüfpflichten, die man da hat. Mhm. So, dann fangen wir erstmal an mit der Verwendung des Begriffs Milch.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass es hier eine EU-Verordnung gibt.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch bestimmt eine Verordnung, die klärt, was Milch ist.
Genau,
also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Und deshalb sind wir hier natürlich, also ich sag mal, wir hatten ja schon häufiger die Fälle der irreführenden Werbung gehabt, wo wir ja auch gesagt haben, da kommt es eigentlich ja letztlich auf das Verkehrsverständnis an.
Hm. Ne, also ja, was verstehe ich da drum? Deckungsgleich sein muss, genau, mit dem, was rechtlich geregelt ist.
Genau, sodass man da ja sagen kann, wenn es ums Irreführungspotenzial geht und man verwendet Sojamilch, aber keiner hat die Erwartung, dass es sich hier um Kuhmilch handelt.
Die EU-Verordnung gelesen und sagt sofort, das stimmt doch nicht.
Ja, also ich komme jetzt nur daher, dass es halt eben so, ich sag mal, also dass vielleicht dann nicht nur die Frage der Irreführung hier relevant ist, sondern weil wir hier eine EU-Verordnung haben, die das ganz konkret regelt. Also die das letztlich abstrakt regelt. Also selbst wenn jeder weiß, Sojamilch,
haben wir
trotzdem die EU-Verordnung, die wir da beachten müssen. So, und Und in dieser EU-Verordnung, das ist die, wer es nachlesen will, die Nummer 1308 aus 2013. Okay. Da geht es allgemein um die gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Mhm. Also da steht ganz viel drin, aber unter anderem halt eben auch zum Thema Milch. Steht drin, ich zitiere mal, der Ausdruck Milch ist ausschließlich dem durch ein oder mehrmaliges Melken gewonnenen Erzeugnis der normalen Eutersekretion ohne jeglichen Zusatz oder Entzug vorbehalten.
Okay.
Also
da wissen wir jetzt, wie Milch definiert ist.
Ja, ja, also ich habe es mal so für mich übersetzt. Also es geht also um eine, also bei den Tieren direkt gewonnene Milch. Also muss sicherlich
muss nicht
Kuhmilch sein, kann auch Ziegenmilch oder sonst was sein.
Aber ist doch dann natürlich klar anders als rein pflanzlich.
Genau, aber es werden auch Ausnahmen definiert, die wohl also darauf Bezug nehmen, dass die Milch ja nicht unmittelbar verkauft wird, sondern halt eben auch noch bearbeitet wird. Also unter anderem
homogenisiert, passt
genau, einheitlicher Fettgehalt und so weiter. Also verändernde Behandlungen vorgenommen werden, die, ich sag mal, also will ich jetzt nicht im Einzelnen zitieren, aber die einigermaßen standardisiert sind, da darf man dann wohl Milch auch weiter verwenden.
Dann gibt's noch die Kondensmilch und dies und jenes.
Ja,
und
aber der Ursprung, der ist halt dann definiert. Ja. Und dann heißt es in dem im Artikel 78 Absatz 2 dieser Verordnung, die Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen oder Verkehrsbezeichnungen im Sinne, dann wird des Anhangs 7, also da war das dann definiert, darf in der Union nur für die Vermarktung eines Erzeugnisses verwendet werden, das den entsprechenden Anforderungen dieses Anhangs genügt. So,
Ich versuche mich auch gerade zu erinnern, aber auf diesen rein pflanzlichen Verpackungen, die wir zu Hause haben, ob da Milch draufsteht.
Aber ich glaube nicht.
Ja. Ich meine, dass da Drink, Haferdrink oder sowas in der Richtung.
Genau, ich glaube, früher war das tatsächlich anders, aber das hat sich inzwischen zumindest auf den Verpackungen so mehr oder weniger durchgesetzt. Also der EuGH hatte wohl auch schon mal die Gelegenheit, das, also diese Verordnung zu konkretisieren und hat halt eben auch sehr deutlich gemacht, dass Milch zur, also auch sehr konkret für die pflanzlichen Produkte, dass halt das für Vermarktung und Werbung zur Bezeichnung eines rein pflanzlichen Produkts nicht verwendet werden darf und dass das selbst dann gilt, wenn man mit klarstellenden und beschreibenden Zusätzen auf den pflanzlichen Ursprung des Produkts hinweist.
Also Milch, Sternchen, es handelt sich hierbei um pflanzliche Hafer. Ja. Ein pflanzliches Haferprodukt ist ja auch nicht möglich.
Also im Grunde sagt der EuGH, egal ob es irgendeine Täuschungsmöglichkeit gibt, also durch aufklärende Hinweise kann man ja auch den letzten jetzt noch informieren. Ja. Milch darf wirklich nur dafür
in Verordnung trumpft.
Genau.
Da ist die Irreführung beim Verbraucher.
Genau.
Die nicht vorhandene Irreführung.
Genau. Das heißt, also da haben wir eigentlich also erstmal ein klares Verbot durch eine gesetzliche Norm. Das heißt aber jetzt trotzdem, jetzt müssen wir natürlich den Bogen wieder spannen zum unlauteren Wettbewerb, also wo ja dann quasi Wettbewerber oder Verbände oder sonst was halt eben berechtigt sind, gegen unlauteren Wettbewerb vorzugehen. Und im, also unlauteren Wettbewerb, also ich sag mal, nicht alles, was gegen eine gesetzliche Norm verstößt, ist auch gleichzeitig unlauterer Wettbewerb. Das heißt, wir müssen jetzt halt hier dann trotzdem weiter gucken, kann dieser Wettbewerbsverband denn hier gegen die fehlerhafte Verwendung der Bezeichnung dann überhaupt vorgehen. Und da haben sie es wohl gar nicht erst versucht, aus Irreführung vorzugehen, weil sie wahrscheinlich da selber da vielleicht nicht so die Aussichten gesehen haben. Aber es gibt eine Vorschrift im unlauteren Wettbewerb, also nennt man Vorteil durch Rechtsbruch. Also dass man halt eben, wenn man gegen eine gesetzliche
Norm
verstößt und dadurch einen Vorteil im Wettbewerb erlangt, dann kann das auch unlauterer Wettbewerb sein.
Etwas so bezeichnen, wie man es eigentlich nicht dürfte nach der Verordnung.
Genau, aber auch da ist es so, dass nicht jeder Verstoß gegen irgendeine Norm da schon ausreicht, sondern ich lese da auch mal, zitiere mal die Norm, heißt es, unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, also eine Verordnung, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Also man braucht eine sogenannte Marktverhaltensregel, genau. Und dann kommt noch hinzu, und der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen.
Also eine Beeinträchtigung.
Genau, die spürbare Beeinträchtigung brauchen wir. Ne? Also da kam das ja her, was das Amazon gesagt hat, ja, also zumindest haben wir hier keine spürbare Beeinträchtigung. Genau, dann hat Landgericht Frankfurt, OLG Frankfurt, hat dann natürlich geprüft, ist das hier eine Marktverhaltensregel. und hat dann also festgestellt, also auch aus den Gesetzgebungsmaterialien oder Verordnungsgebungsmaterialien, also dass erstmal grundsätzlich schon die Verordnung auch die Interessen der Erzeuger, Händler und Verbraucher im Sinn hatte. Und dadurch halt eben im Grundsatz halt eben auch ein Marktverhalten regelt da an der Stelle. Und dann war aber jetzt eher die Frage, kann man darin eine spürbare Beeinträchtigung sehen? Und da war auch, also erstmal der Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist, dass man halt schon sichert, dass es keine Verwässerung dieser Bezeichnung Milch dann im Verkehr gibt und man damit auch einheitliche Qualitätsstandards irgendwie auch europaweit sichert dadurch und schützt auch, also ob das jetzt hier so einschlägig ist, den Verbraucher auch vor Verwechslungen in Bezug auf die Zusammensetzung solcher Produkte. Ja. Aber die Frage war natürlich dann trotzdem, ist denn also für eine spürbare Beeinträchtigung hier geeignet, wenn man diese Begriffe dann in einer Art verwendet, in der im Grunde jedem klar ist, dass es trotzdem sich um ein rein pflanzliches Produkt handelt. Ja.
Es geht natürlich so ein bisschen in diese Richtung der Frage der Irreführung, ne? Zumindest ein paar ähnliche
Also dass man sagt, so einerseits, wenn keine Irreführung da ist, haben wir dann eine spürbare Beeinträchtigung und um was für Rechtsgüter geht's eigentlich? Also da war dann so ein bisschen die Frage, dass man gesagt hat, hier so, also ein hohes Rechtsgut wäre jetzt Gesundheitsschutz und so, das hat man hier halt nicht gesehen, wobei das Landgericht Frankfurt tatsächlich auch, also das trotzdem, also den gesamten Lebensmittelbereich so ein bisschen auf das Thema Gesundheitsschutz quasi gehoben hat, dass man sagt, wenn man sich überhaupt um Lebensmittel kümmert, dann ist das per se ein höheres Gut und betrifft dann auch irgendwie immer Gesundheit. Wobei ich da das Gefühl habe, dem ist das OLG Frankfurt jetzt nicht so ganz gefolgt, also in die Richtung, sondern hat jetzt den Gesundheitsschutz hier nicht unbedingt als beeinträchtigt angesehen. Hatte aber ein Argument, was vielleicht auch so trotzdem so ein bisschen in Richtung Irreführung geht, weil es gesagt hat, also originale Milch würde ja über Nährstoffe verfügen, die vegane Ersatzprodukte nicht im gleichen Maße haben, zum Beispiel hoher Protein- und Calciumanteil. Und es könnte durch die Verwendung des Begriffes dann doch die Gefahr bestehen, dass man meint, es handelt sich, also zwar erkennt, es ist kein echtes tierisches Produkt, aber meint, könnte es eine echte Alternative zu Milch, würde auch die gleichen Nährstoffe enthalten und wäre vielleicht sogar vorteilhaft, weil es ja Umwelt und Tiere besser schützen würde.
Und hat man die Mangel.
Und was auch noch betont wurde vom Landgericht war, dass ja diejenigen, die sich daran halten, vielleicht dann doch etwas schlechter dastehen als die sich nicht dran halten. Also die konsequent dann halt eher Sojagetränk, Haferdrink, Reisgetränk und so verwenden. Und die müssen noch geschützt werden vor denjenigen, die das dann halt eben doch die Alltagsbezeichnung verwenden würden. Und vielleicht dann doch die Verbraucher etwas mehr ansprechen. Und da es dann auch mehr oder weniger so gewesen wurde, dass das doch, also ein Verstoß gegen eine Marktverhaltensregel doch eher die Vermutung einer spürbaren Beeinträchtigung in sich tragen würde und man dann doch eher darlegen müsste, warum es jetzt hier ausnahmsweise nicht spürbar ist. Und es wurde auch noch betont, dass es auf die Eignung zur Kaufentscheidung anders als bei der Irreführung nicht ankäme. Also das wäre gar nicht so, wär gar nicht relevant für die Spürbarkeit. War dann.
Also es muss nicht. Der Verbraucher muss dadurch dann nicht das andere gekauft haben, aber er muss allein schon beim Entscheidungsprozess beeinträchtigt sein, auch wenn am Ende das Gleiche rauskommt oder wie auch immer.
Ja, also es geht mehr darum, dass halt eben, also ich sag mal, wenn einer jetzt Sojamilch verwendet und der andere verwendet Sojadrink, ob es wirklich auf die Kaufentscheidung Einfluss haben könnte, dass man das dann doch eher zu Sojamilch anstatt zum Sojadrink neigt. Und da hat ja Amazon argumentiert, also für die Kaufentscheidung hat es ja überhaupt keinen Einfluss. Und da hat dann Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt gesagt, es mag sein, aber das spielt ja auch gar keine Rolle.
Ja.
Genau, also daher sind wir jetzt über diese Schwelle schon mal hinweg, dass im Grundsatz ein Verstoß gegen diese Verordnung durchaus als Verstoß gegen eine Marktverhaltensregel angesehen wird, die auch spürbar ist. Sodass wir jetzt dann darüber hinaus nur zu der Frage der Verantwortlichkeit von Amazon dafür kommt. So. Da spielt erstmal eine Rolle, jetzt sind wir, kommen wir wieder zum Digital Services Act, der seit, ich glaube seit 2022 ist das grundsätzlich in Kraft, aber ist dann eher gestuft dann in Kraft getreten. Mhm. Also so vollwirksam eigentlich jetzt erst seit Februar diesen Jahres, was dann nach Erlass dieser Entscheidung war.
Die Frage, welche Regeln sind jetzt hier schon anzuwenden?
Genau, genau, da hat sich das OIG Frankfurt so ein bisschen rumgedrückt, vielleicht, ja, ist jetzt vielleicht zu kritisch, ja, aber es gab, also vor dem Digital Services Act gab es das sogenannte Telemediengesetz, was beruhte auch, es beruhte auf einer EU-Richtlinie, die in Deutschland umgesetzt war, und OIG Frankfurt war mehr oder weniger der Meinung, dass die Anforderungen da in Bezug auf unseren Fall dann relativ ähnlich sind. Mhm. Es war eher, dass Amazon sich dann auch etwas stärker damit verteidigt hat, dass für Amazon selber der Digital Services Act schon seit Ende August 2023 anwendbar sei, was, denke ich, auch plausibel ist, weil also für besonders große Online-Plattformen ist es früher in Kraft getreten und die wurden definiert als welche mit 45 Millionen Nutzern in der EU. Mhm. Und also so wie ich das nachgelesen habe, ist das für Amazon auch anerkannt. Ne? Also für die galt wohl dann ab Ende August 2023 schon der Digital Services Act anstatt des bisherigen Telemediengesetz. Okay. Genau, und Amazon hat sich ja, also ich erinnere nochmal, sich auch ein bisschen damit verteidigt, dass halt dieses Overblocking dann so kritisch wäre für die, ne? Und das für, also für Amazon hatte das dann durchaus eventuell eine Relevanz, ob Digital Services Act halt anwendbar ist oder nicht. Aber was tatsächlich halt gleichermaßen ist, ist erstmal die Frage, wie haftet halt eigentlich ein Online-Plattformbetreiber für fremde Inhalte? Also das ist da geregelt. Und da hat man hier Amazon im Zusammenhang mit dem Amazon Marketplace jetzt grundsätzlich als Hosting-Anbieter gesehen. Das heißt also, die speichern Daten, die von einem anderen Nutzer bereitgestellt werden, die aber von Amazon selber nicht geprüft werden. Ne? Also da werden halt diese Daten gespeichert für den anderen.
Ja.
Und das ist letztlich so eine Art Hosting-Dienst.
Soweit, ja.
Und da sieht sowohl das Telemediengesetz als auch der Digital Services Act im Grundsatz erstmal vor, dass es keine Haftung gibt, solange man keine tatsächliche Kenntnis von den Inhalten und Verstößen hat. Und wenn man eben bei Erlangung von Kenntnis dann für eine zügige Sperrung der rechtswidrigen Inhalte sorgt, was
so wie es Amazon ja eigentlich
getan Amazon hat, ne? ja auch gemacht hat. Und dass es darüber hinaus jetzt erstmal keine weitere Überwachungs- und Nachforschungspflicht gibt, es sei denn, man hat einen Fall, der aber als hier nicht gegeben angesehen wurde, dass der Eindruck entstehen würde, die Inhalte seien geprüft und nicht ohne vorhergehende Prüfung automatisiert eingestellt. Also wenn man jetzt eine Plattform hätte, wo man sich zwar darauf zurückziehen würde, okay, wir haben das aber nicht geprüft, aber es würde zumindest schon der Eindruck entstehen,
es sei geprüft.
Dann hat man wohl auch direkt strengere Pflichten. Okay. Aber das wurde jetzt erstmal nicht angenommen. So. Jetzt ist es aber so, dass der Digital Services, also jetzt erstmal auf Grundlage des Digital Services Act würde man sagen, hat Amazon eigentlich mit der Sperrung seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Aber der Digital Services Act schließt nicht aus, dass nach nationalen Vorschriften im Grunde doch etwas strengere Regelungen noch aufgestellt werden, was das Abstellen und Verhindern solcher Zuwiderhandlungen angeht. Und da gibt es eine BGH-Rechtsprechung schon zu, die zur sogenannten Störerhaftung, wo also die im Grundsatz sagt, wenn ich quasi ein Handeln im geschäftlichen Verkehr habe, bei dem ich die Gefahr öffne, dass Dritte Interessen von Marktteilnehmern verletzen, dann kann ich vielleicht trotzdem zur Verantwortung gezogen werden, wenn ich nicht im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren diese rechtsverletzenden Handlungen begrenze. So. Also ist jetzt sehr abstrakt, ja. Da geht's dann letztlich, also ich denke, das wird jetzt daraus klar, es geht irgendwie um eine Interessenabwägung, ne? Also ich habe zwar hier ein gut funktionierendes Geschäftsmodell mit meiner Plattform und in einem gewissen Rahmen soll ich mich dann auch nicht einfach zurückziehen können, dass da wie wild rechtswidrig irgendwas
einstellt und ich mach die Augen zu
und ich mache die Augen zu und mache halt
auf Anfrage mache ich was.
Genau. Aber das darf dann auch wiederum nicht so weit gehen, dass es quasi mein Geschäftsmodell eigentlich letztlich gefährdet. Also,
weil es so aufwendig ist, so wie Amazon ja argumentiert, dass es einfach nicht machbar ist oder halt die zulässigen Angebote auch blockiert und deshalb das Geschäft kaputt geht oder ähnliches.
Ne? Genau, genau. Also unterliegt das alles irgendwo so. Ne? Einerseits habe ich gewisse Erwartungen an so einen Betreiber, dass er halt eben dafür sorgt, dass jetzt auch nicht Dritte da rechtswidrig agieren. Aber diese Erwartungen, die müssen sich halt im Rahmen des möglichen Zumutbaren bewegen. Und da hatte der BGH auch in seiner bisherigen Rechtsprechung schon mal gesagt, dass halt eben eine, dass es durchaus eine über die Löschverpflichtung hinausgehende sogenannte Erfolgsabwendungspflicht gibt. Also, ne, also dass ich über diese den konkreten Hinweis auf Verletzung vielleicht auch selber schon gucken muss, ob ich rechtswidrige Inhalte entferne, wenn es um jugendgefährdende, volksverhetzende oder gewaltverherrlichende Inhalte geht. Das heißt, also wenn ich besonders hohe Rechtsgüter habe, dann hat der BGH schon gesagt, dann geht es auch wirklich über eine so konkrete eine Löschpflicht hinaus. Mhm. So, und jetzt hat sich aber das OLG Frankfurt mit der Frage beschäftigt, wie ist das denn jetzt bei anderen Fällen, wo die Rechtsgüter vielleicht nicht so hoch sind?
Da ist jetzt dann, also in diesen von dir genannten Kategorien liegt man mit der Milch ja eher nicht.
Genau, genau. Also da ist ja das OLG Frankfurt ist da durchaus, wie gesagt, davon ausgegangen, wir sind ja außerhalb der Rechtsgüter Jugendschutz oder Gesundheitsschutz.
Also bei Gesundheit gab es ja diesen leichten Anklang, ne?
Aber genau, da genau. Aber ist da das
OLG eher von weg.
Genau, hat OLG aus meiner Sicht halt das, also ne, was Landgericht da halt anklingen lassen, da jetzt zumindest nicht auf die hohe Ebene erhoben. Und quasi jetzt diese Rechtsverletzung eher in dem Bereich der etwas geringwertigeren Rechtsgüter eingeordnet, hat aber schon auch berücksichtigt, dass sich hier um eine besonders große Handelsplattform handelt, wo natürlich jetzt für den, na, also es besteht ja die Besorgnis, wenn man als Sojamilch, Hafermilch und so weiter übermäßig verwendet, dass es halt so eine Verwässerung dieser Begrifflichkeiten gibt. Und die wäre natürlich besonders, genau, und die wäre besonders kritisch bei besonders großen Plattformen, die ja dann auch sehr viel Einfluss auf
geht das Ganze sehr viel schneller und
hat, ja. Genau. Ja, in die Interessenabwägung wurde dann natürlich jetzt eingestellt, so wie ist eigentlich der Aufwand hier derjenigen, die versuchen, also hier in dem Fall der Klägerin oder anderen, die versuchen wollen, halt eben das zu unterbinden und wie ist eigentlich der Aufwand von Amazon, da weitergehende Prüfanforderungen, Prüfanforderungen gerecht zu werden. Und da haben die Gerichte halt gemeint, dass zumindest der Aufwand auf Seiten der Klägerin, der wäre doch sehr, sehr hoch. Also, dass man jedes einzelne verletzende Angebot melden müsste, damit es gelöscht wäre oder sogar den Drittanbieter direkt in Anspruch nehmen würde. Also das wäre schon also ein sehr hoher Aufwand, zumal auch die Produktangebote ständigen Veränderungen unterliegen würden. Das heißt also, um das wirklich effektiv zu unterbinden, müssten die wirklich kontinuierlich eine Marktüberwachung betreiben und dann halt eben für die Einhaltung sorgen, also immer wieder, ne, gucken, was ist da drauf, melden, damit es halt gelöscht wird. Also es wurde halt auf Klägerseite als doch sehr aufwendig angesehen, während das Gericht dann doch eher der Meinung war, dass es für Amazon dann doch automatisierter möglich ist, da vorzugehen. Also etwas einfacher und effektiver mit Wortfiltern. Und waren auch der Meinung, dass jetzt auch erstmal die Anforderungen im Unterlassungstenor, wie sie da gesetzt waren, da doch auch recht klar waren, ja, so dass man hier durchaus mit technischen, also automatisierten Techniken und Mitteln, die man halt für die Nachforschung einsetzt und Suchen ersetzen und wie auch immer, ne, da doch eine recht einfache Unterbindungsmöglichkeit hat. So dass sie sich dann noch eher mit der Frage jetzt auseinandergesetzt haben, wie ist es denn jetzt mit diesem Overblocking? Und auch da waren sie der Meinung, also Amazon hat da wohl auch vorgebracht und das konnte ich aber der Entscheidung jetzt nicht ganz hundertprozentig übernehmen oder entnehmen, wie kritisch das gesehen wurde. Es gab wohl auch so Hinweise auf Produkte oder Verwendung dieser Bezeichnung für Produkte, die keine Lebensmittel oder Getränke waren, wie zum Beispiel Sojamilchbereiter oder Shampoo, Nussmilchbeutel.
Die dann auch mit erfasst werden.
Die dann mit erfasst werden, wobei ich da gestehen muss, dass ich gar nicht so genau weiß, ob es da auch irgendwie eine kritische Sichtweise des EuGH auch für solche Produkte gibt.
Doch zu Recht erfasst.
Aber da ja hat also letztlich die Gerichte gemeint, auch da könnte man sich natürlich so ein bisschen darauf einstellen, indem man auch diese erforderlichen Hinweise für die Löschung auch irgendwo automatisiert gibt. Mhm. Also auch das wäre halt eben ja wahrscheinlich über gewisse Techniken möglich. Und wenn sie jetzt nicht dazu übergehen würden, solche Angebote halt komplett zu sperren, sondern halt eben selber die zu beanstandenden Begriffe dann auszutauschen, würden ja auch diese Dritten, die da vielleicht berechtigt nutzen, dann gar nicht so stark beeinträchtigt werden. Mhm. Ja, also vor dem Hintergrund, also waren sie halt schon der Meinung, also teilweise könnte man halt eben auch Sperren verlangen, die halt eben nicht nur wortgleich, sondern sinngemäß sind. Und hier wäre es halt eben sogar noch relativ eingeschränkt, was von denen erwartet würde. Genau, und bei den Fällen des Overblockings könnte man sich halt eben darauf beschränken, halt eben zu gucken, dass man Wortfilter im Bereich der Lebensmittel und Getränke verwendet oder wie gesagt halt eben keine kompletten Sperrungen vornimmt, so dass das Oberlandesgericht Frankfurt hier tatsächlich zu der Auffassung gelangt ist, hier gäbe es doch eine weitergehende Verkehrspflicht, die dann durch diesen ersten Hinweis ausgelöst wurde, als Amazon das jetzt halt bisher getan hat. Mhm. Hat aber festgestellt, und da komme ich jetzt zu meinem ersten Hinweis heute, ja, dass doch für die nicht so hoch zu gewichtenden Rechtsgüter wie hier, der BGH doch noch gar nicht entschieden hätte darüber. Und es hätte doch eine recht grundsätzliche Bedeutung für die Plattformbetreiber, ob es halt eben diese Pflichten hat oder nicht. Mhm. Dass OG Frankfurt hier schon der Meinung war, dass das doch so eine interessante Rechtsfrage ist, dass sie durch den BGH durchaus mal verbindlich geklärt werden sollte. Und deshalb halt von sich aus die Revision auch zugelassen hat für die Frage.
Also ob bei diesen nicht so kritischen Rechtsgütern diese Vorsorgepflichten dann auch bestehen.
Ne? Genau. Also ob man wirklich darüber hinausgehen kann, also dass man, also abgesehen von diesem, ich glaube, das nennt man Notice and Takedown, ne, dass man halt einfach auf Hinweise da agieren muss, also ob man da tatsächlich auch bei den doch recht weitgehenden rechtswidrigen Handlungen, die da tätig werden können, auch eine weitergehende Pflicht hat, zumindest wenn eben auf einen ähnlichen Rechtsverstoß schon mal hingewiesen wurde, ne, dass man dann halt eben wirklich recht breit dagegen vorgehen muss. Und kann man sich ja auch schon vorstellen, also wenn es jetzt halt eben nicht nur in dem Bereich des Jugendschutzes oder des Gesundheitsschutzes geht, dass das doch auch sehr weitreichende Verpflichtungen halt eben auch für diese Plattformbetreiber auslösen kann. Genau. Aber es bleibt jetzt noch dieses Thema Amazons Choice für Reismilch. Da war dann doch das Landgericht Frankfurt und Oberlandesgericht Frankfurt der Meinung, also es sei doch hier für denjenigen, der in das Suchfeld, der den Begriff Reismilch eingegeben hat, doch durch die konkrete Art der Darstellung relativ klar, dass es an seinem Suchbegriff hängt und
was
nicht
dann dargestellt wird.
Genau, es war sogar so, dass in dem Fall dann Reismilch auch klein geschrieben war, weil es wahrscheinlich auch klein eingegeben wurde. Da war ich mir jetzt nicht so sicher, was wäre, wenn ich es groß eingebe, dann steht es ja auch groß drin. Also das hat schon auch eine Rolle gespielt, dass es klein geschrieben war dafür, dass man wohl erkennen würde als Nutzer, dass es halt eine reine Zitierung ist, also sowohl durch die Anführungsstriche als auch durch die Kleinschreibung. Und da gäbe es jetzt keine rechtliche Verpflichtung von Amazon, diesen Suchbegriff so abzuwandeln, dass er den europäischen Bezeichnungsvorschriften entspricht.
Dass er dann Reismilch in pflanzliches Milchersatz
oder einen Reisdrink erkennt, wenn ich einen Suchbegriff Reismilch eingebe, dass er dann bei dem ausgegebenen Suchbegriff dann die korrekte, nach den Bezeichnungsvorschriften zutreffende Bezeichnung verwendet. Das fand jetzt das OEG Frankfurt etwas übertrieben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird das auch nicht mehr Gegenstand der Revision
sein. Ich meine, das Interessante ist ja auch in der Tat dann eher die Frage, trifft Amazon diese weitergehenden Prüfpflichten sozusagen oder Vorsorgepflichten? Ne?
Genau. Und ja, da würde ich natürlich jetzt nochmal berichten, wenn klar ist, wie der BGH dazu entschieden hat. Ja. Aber der aktuelle Stand, da waren auch Landgericht Frankfurt und Oberlandesgericht Frankfurt sich einig, dass Amazon doch hier hätte mehr tun müssen.
Aber das wollte ich noch fragen. Die haben da beide auf einer Linie entschieden, die Gerichte in der Hinsicht.
Ja.
Okay, ja. Ja, interessant, weil ich versuche mich gerade zu erinnern, bei der vorherigen Amazon-Entscheidung war das Pendel ja andersrum geschwungen. Da hatte Amazon ja, glaube ich, dann bei diesen Affiliate-Links keine weitergehenden, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau. Ne? Ja, weil man da, also ich sag mal, der Fall war natürlich dadurch ein bisschen anders, dass die rechtswidrigen Handlungen außerhalb der Plattform stattgefunden haben und für Amazon im Grunde nur, also die waren nur Profiteur der ganzen Sache. Und dass man davon ausgegangen ist, dass die dann doch komplett selbstständig agieren und außerhalb der, ja, also da war es ja so, dass
der Link nur in diesem fremden Artikel drin, so, ne? So, war es so?
Der Link war auf der fremden Seite.
Auf der fremden Seite.
Der war auf der fremden Seite. Also es hat nur quasi Traffic generiert für die Amazon-Seite und die haben auch sehr profitiert und die waren ja auch Vertragspartner letztlich von Amazon, aber man sagt, die waren so selbstständig, dass da Amazon im Grunde, da war es ja auch so, die haben ja keine Kontrolle ausgeübt und ausüben wollen, aber auch im negativen Sinne. Also die konnten ja machen mehr oder weniger, was sie wollten. Also waren jetzt auch nicht gebunden in irgendein Vertriebssystem von Amazon. Und da wurde halt eben diese Frage der Zurechnung abgelehnt. Also letztlich eine andere Rechtsfrage irgendwie. Aber klar ist es auch so, dass man, also rechtspolitisch sind natürlich beide Themen irgendwie interessant, weil es ja nur durch ein sehr großes, marktstarkes Unternehmen halt eben diese Möglichkeiten dann auch befördert werden. Und die Frage ist, welche Verantwortung müssen die dann durchaus dann übernehmen?
Ne? Ja, genau. Aber das fand ich eigentlich ganz gut nachvollziehbar, dass man sagt, naja, also entweder trifft es den einen oder den anderen, entweder muss sich der Kläger um alles kümmern und jeden Verstoß geltend machen oder Amazon hat eventuell die Möglichkeit, das zu tun. Ja. Und insbesondere, wenn man irgendwie zu dem Ergebnis kommt, technisch ist es eigentlich ganz gut machbar und filterbar. Und Amazon hat nun mal, sitzt natürlich mal am Server und hat die ganzen Sachen und kann sie durchsuchen und der von extern muss immer gucken und schauen und melden. Ja, ist es natürlich, würde ich sagen, ist es nachvollziehbar. Aber wie du sagst,
man hat so das Gefühl, rechtspolitisch kommt es einem sinnvoll vor, das Ergebnis der Entscheidung. Ich hatte mich tatsächlich gefragt, inwiefern jetzt wirklich genau aufbereitet war, dass das technisch tatsächlich einfach umsetzbar ist.
Ja, also, das finde ich, hängt es vielleicht auch so ein bisschen dran, natürlich, ne, um es in die Waagschale zu werfen, wie aufwendig ist es jetzt für jede Seite.
Ja, da ist natürlich das Gericht immer auch daran gebunden, was jetzt so vorgetragen wird und da wurde jetzt im Detail nicht viel erörtert, sage ich mal. Also es war dann mehr oder weniger hat mein Eindruck, das Gericht hat gesagt, aber es ist doch nur suchen, ersetzen, ist doch ganz simpel, aber ob das technisch wirklich so simpel ist, das hatte ich mich da gefragt. Und ich sag mal, wenn es natürlich so simpel ist, dann kommt mir die Entscheidung auch irgendwie sinnvoll vor. Aber wenn es natürlich für die Plattformbetreiber dann doch einen enormen Aufwand bedeutet, also
oder da die Treffsicherheit in der Tat sehr klein ist.
Genau, und dann andere tatsächlich auch beeinträchtigt werden dadurch, ne, die halt eigentlich zulässig werben und dann fallen sie dann durchs Raster. Und Amazon muss dann eventuell tatsächlich ein Bußgeld dafür befürchten. Ne? Dann ist dann wieder die Frage, ist es dann nicht übertrieben? Aber deshalb hatte ich jetzt tatsächlich so mein persönliche Eindruck oder persönliche Meinung ist, dass halt tatsächlich wirklich auch stark davon abhängt. Wenn es wirklich kein großer Aufwand ist, dann erscheint mir das durchaus auch sehr sinnvoll, wie das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden hat. Und darüber hinausgehend, also wenn es dann doch größer Aufwand ist,
ja, also.
Aber wir werden ja sehen, wie der BGA sich da positioniert und ob sie vielleicht sogar nochmal zurückverweisen müssen, weil bestimmte Fragestellungen da in dem Zusammenhang nicht geklärt worden sind.
Ja, aber an sich ganz gut nachvollziehbar, unabhängig von der Frage, ob ich mich jetzt durch Hafermilch irregeführt fühle, sozusagen. Ich glaube nicht. Genau, ja, aber interessanter Fall, der auch, glaube ich, der ein oder andere ja sozusagen vielleicht auch schon erfahren hat sozusagen.
Genau, wo man sich vielleicht auch gefragt hat. Also ich habe tatsächlich, als dann wirklich von Hafermilch auf Haferdrink das ging, habe ich immer gesagt, gibt's jetzt eigentlich auch noch Hafermilch? Oder
ist das jetzt nur der Drink, mit dem man nur separat trinken kann? Oder kann ich den trotzdem noch in den Kaffee tun? Oder,
aber das wird sich jetzt wahrscheinlich durchsetzen, dass man dann Hafermilch einfach gar nicht
mehr sieht. Das scheint ja Gesetz zu sein. Ja. Genau. Ja, insofern vielen Dank dafür.
Gerne.
Ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Und die Hörerinnen und Hörer hören wir in Bälde wieder.
Alles klar. Bis dann.
Wiedersehen.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.